Wir starten mit unserem ersten Thema und versetzen uns vielleicht nochmal in den Januar 2016, erster Jahrestag von Legida in der Innenstadt. Und am Rande, das ist bestimmt niemandem entgangen oder jetzt auch nachträglich durch Presseberichterstattung, sind ca. 250 Neonazis, Nazi-Hools in Leipzig-Konnewitz eingefallen, sind dort durch die Wolfgang-Heinze-Straße gerockt, haben dort ordentlich gewütet, viel Sachschaden, viele Scheiben, Autos kaputt gemacht. Es ist kaum jemand verletzt worden, dazu kommen wir dann im Gespräch noch, genau, und ja, sind auch festgesetzt worden, relativ schnell von der Polizei. Und anderthalb Jahre, nachdem das passiert ist, tatsächlich sind dann auch die Prozesse gestartet. Die Anklagen kamen circa ein Jahr später, die ersten. Und genau, die Prozesse haben im August 2018 am Amtsgericht zumindest die Kernprozesse gestartet. Es gibt auch noch einen abgekoppelten Prozess. Wir wollen jetzt drauf gucken, wie diese Prozesse eigentlich verlaufen, wie zufrieden man damit sein kann, wie hinterher die Justiz auch ist, das Ding aufzuklären. Und dazu haben wir Eiko Kempen im Studio, der Redakteur des Stadtmagazins Kreuzer ist und bisher jeden Prozess fast beobachtet hat. Hallo Eiko.
Hallo.
Ja, ich fange einfach mal an. Wie ist so dein Eindruck, das ist jetzt so eine Globalfrage, aber wie ist dein Eindruck oder des Prozessgeschehens so seit August?
Also das Prozessgeschehen seit August muss man meiner Meinung nach in zwei Phasen sehen. Wir hatten einen ersten Prozess, der relativ umfangreich war. Der lief über zwei Verhandlungstage. Es war einfach der erste Prozess überhaupt, in dem das in Leipzig thematisiert wurde. Da war jeder Platz im Gerichtssaal besetzt. Pressevertreter standen draußen, kamen nicht rein. Das wurde dann auch teilweise nochmal öffentlich hochgeschrieben. Es hieß, das sei der Prozess des Jahres und jetzt muss Tag 24 zum Beispiel draußen bleiben. Die haben das Ganze direkt als Justizskandal hochgejubelt. Es saßen auf der Anklagebank zwei relativ junge Typen, die jetzt nicht unbedingt erwiesenermaßen der aktiven Neonazi-Szene zugerechnet werden. Und innerhalb dieser zwei Prozesstage gab es eine relativ umfangreiche Beweisaufnahme, nenne ich es mal. Also es wurden sowohl Polizisten, die an dem Tag im Einsatz waren, befragt, es wurden verschiedene Anwohner befragt, die aus ihren Fenstern verschiedene Sachen beobachten konnten. Es wurde auch der Besitzer des Dönerimbiss befragt, dessen Geschäft halt am stärksten von dem Angriff betroffen war. Er selbst war an dem Abend aber gar nicht da. Sein Mitarbeiter ist mittlerweile abgeschoben worden, der wurde nicht befragt. Und am Ende dieses Prozesses, nach zwei Verhandlungstagen, gab es dann für beide Angeklagte Haftstrafen ohne Bewährung. Das hat dann auch relativ schnell für eine große öffentliche Aufmerksamkeit erstmal gesorgt, weil man sich gedacht hat, wenn das jetzt so weitergeht, dann wäre das ja relativ krass, wenn wir jetzt in Zukunft in den Gefängnissen rund um Leipzig 250 Neonazis irgendwie versammelt haben für die nächsten anderthalb Jahre. Die beiden sind wohl auch schon in Berufung gegangen. Das Ganze muss am Landgericht nochmal verhandelt werden. Und ab da hat sich das Ganze relativ schnell gedreht. Also im zweiten Verfahren kam dann einer der Angeklagten, ehemaliger NPD-Kandidat aus Halle, mit einem Anwalt, der auch vom Spiegel zum Beispiel als rechter Szeneanwalt bezeichnet wird. Der war im NSU-Verfahren auch aktiv. Und bei diesem Verfahren gab es wohl im Vorhinein eine Verfahrensabsprache, dass sich Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung darauf geeinigt haben, dass beide Angeklagten von dem Tag aussagen. Und sofern sie aussagen und das halbwegs sinnvoll erscheint, bekommen beide Bewährungsstrafen. Und dann würde man dafür im Gegenzug auf die Ladung von Zeugen verzichten. Das Ganze geht eindeutig schneller. Man hat das so gemacht und nach 2,5 Stunden sind die beiden dann mit Bewährungsstrafen frei wieder aus dem Gerichtssaal raus. Und seitdem läuft das mehr oder weniger nach diesem Prinzip.
Jetzt waren ja alle relativ überrascht von den ersten beiden Strafen, die ja also ohne Bewährung waren, längere Haftstrafen sozusagen. Ist sozusagen dann nicht das, was jetzt passiert, das Normalmaß an zu erwartenden Strafen, was man, womit man vorher gerechnet hat? Wie ist deine Einschätzung da?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, dass nach dieser Strafe ohne Bewährung, nach dem ersten Prozess, viele Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, waren relativ überrascht erstmal und haben sich gedacht, krass, dass man in Sachsen für so einen Angriff jetzt Haftstrafen ohne Bewährung verhängt. Da war es noch die Besonderheit, dass beide Angeklagten natürlich geschwiegen haben. Das war auch am Anfang erstmal zu erwarten, würde ich sagen. Also klassischerweise Neonazi-Szene oder Fußballszene, da erfährt man einfach nichts über Hintergründe. Die sitzen das in der Regel aus, wenn die auf der Anklagebank sitzen. Und jetzt war natürlich dann die Frage, kann man da irgendwie noch mehr Infos dran bekommen? Keine Ahnung, ob das Gericht wirklich machen wollte. Auf jeden Fall haben sie dann dadurch, dass sie mit diesem Verfahren jetzt immer Aussagen sammeln von den Angeklagten, das Ganze eindeutig beschleunigt.
Die Aussagen, die dort getroffen werden, in den also es gibt sozusagen jetzt seit dem zweiten Prozess immer diese Rechtsgespräche zwischen Richter, Verteidigung, Staatsanwaltschaft. Und das läuft vor den Prozessen ab quasi. Und was in den Gesprächen genau erörtert wird, wird auch im Prozess dann nicht kundgetan, oder? Hat man da Einblick rein, was dort genau geäußert wird von den Angeklagten?
Also in der Regel laufen diese Gespräche vor den Prozessen. Im vorletzten Prozess war es der Fall, dass kurz nach Verhandlungsbeginn das Ganze für ein solches Gespräch unterbrochen wurde. Und in der Regel wird dann einfach wiedergegeben, danach, dass es dieses Gespräch gegeben hat und dass sich im Zuge dessen darauf geeinigt wurde, dass für den Fall einer geständigen Einlassung, so ist dann da immer die offizielle Formulierung, die Angeklagten mit einem Strafmaß von zwischen einem Jahr und 3 Monaten und einem Jahr und 8 Monaten auf Bewährung sowie dann gewisse Bewährungsauflagen. In der Regel sind das dann Geldstrafen bzw. Geldauflagen in Höhe von maximal 2 Monatseinkommen.
Woran liegt das? Was ist dein Eindruck? Also man konnte jetzt, einerseits sozusagen haben wir dieses eingespielte Verfahren, was relativ wenig Erkenntnisse zutage sozusagen bringt, auch über mögliche Hintergründe oder hinter Frauen dieses Angriffs. Und wir haben andererseits, das konnte man in unter anderem in deinen Artikeln auch gut nachlesen, wir haben sozusagen Aussagen von dem Richter, der relativ sozusagen politisch auch gegen eine linke Szene argumentiert. Kann man sagen sozusagen, dass der Aufbau der Prozesse oder der Verlauf der Prozesse, wie wir sie jetzt sozusagen inzwischen haben, irgendwie auch mangelnden Verfolgungseifer sozusagen gegenüber Neonazis erkennen lässt?
Ich weiß nicht unbedingt, ob man es mangelnden Verfolgungseifer nennen kann. Was es auf jeden Fall mit bisher deutlich zeigt, ist eine gewisse mangelnder Aufklärungseifer. Denn es reicht halt, wie gesagt, aus, wenn dass die Angeklagten in irgendeiner Weise aussagen, um ihnen das anzurechnen, als sie haben ausgesagt, sie bekommen Bewährung. Das heißt nicht, dass da groß nachgefragt wird, ob das Sinn ergibt, was die da erzählen. Bisher haben wir in allen Verfahren, in denen es Aussagen gab, gehört, dass alle Beteiligten ganz hinten gelaufen sind, nichts mit dem zu tun gehabt haben, was da vorne passiert ist. Das haben sie in der Regel auch gar nicht gesehen. Teilweise gab es einfach nur die Aussage, ja, das war laut. Warum das genau laut war, konnten sie dann auf Nachfrage auch nicht näher erläutern. Also es gibt jetzt eine sehr, sehr abgekürzte Beweisaufnahme, was natürlich für die gesamten Betroffenen des Angriffs, die da möglicherweise als Zeugen aussagen, eine Erleichterung ist, dass die jetzt nicht 80 Mal zu 100% dasselbe sagen müssen. Gleichzeitig ist es allerdings auch natürlich so, dass sofern minimale Einlassungen reichen, da auch keine wirkliche Aufklärung betrieben wird.
Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an einen Brandistäter, also an einen Nazi-Hul, der schon beim Angriff auf den Roten Stern in Brandis dabei war, der, soweit ich informiert bin, keinerlei Bestrebung erkennen ließ, sich da irgendwie von der Nazi-Szene zu distanzieren, der auch in aller möglichen Zusammenhängen drin steckte, da irgendwie so im Sturm 34-Umfeld in so einer Nazi-Band spielte und so, der auch da davon gekommen ist. Spielen eigentlich die politischen Hintergründe der Angreifer, spielen die irgendeine Rolle vor Gericht? Also wird da mal gefragt, hier, sind sie Nazi oder...
In Bezug auf die Person, die du gerade ansprichst, gab es einen sehr, sehr schönen Dialog zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten. Da hat die Staatsanwaltschaft dann nachgefragt, kennen Sie Hooligans? Die Antwort des Angeklagten war ja. Daraufhin sagte der Staatsanwaltschaft keine weiteren Fragen und das Thema wurde gewechselt.
Also mit anderen Worten, ausführlich wird das nicht besprochen?
Nein.
Wenn man sagt, ich bin nicht mehr aktiv in der Szene, reicht das?
Es wurde gar nicht gefragt, ob die Personen aktiv in der Neonazi-Szene unterwegs sind.
Verrückt.
Wobei man mit leichter Recherche herausbekommt, was du zum Beispiel schon erzählt hast, ne, dass Leute auch für die NPD kandidiert haben oder Angeklagte. Und das müsste ja auch einem Richter oder einer Staatsanwaltschaft eigentlich zugänglich sein. Ne? Wenn sozusagen auch ein politisches Motiv dieses Angriffs, spielt das überhaupt eine Rolle? Tatsächlich das politische Motiv?
Im ersten Prozess wurde die gesamte Auseinandersetzung, also sofern man das so nennen kann, klar in eine politische Dimension gerückt. Sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom Gericht. Da wurde ganz klar gesagt, dass die beiden Personen, die an dem Tag da verurteilt wurden, klar hätten erkennen müssen, dass sie sich einer rechten, gewaltbereiten Gruppierung angeschlossen haben. Und dass, wenn eine rechte Gruppierung durch Konnewitz zieht und Konnewitz dann auch in Augen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft ein linksgeprägtes Viertel ist, dass das einen politischen, möglicherweise auch gewalttätigen Konflikt mit sich bringt.
Jetzt laufen die, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Anklagen alle auf besonders schweren Fall von Landfriedensbruch. Jetzt ist aber durch eine Recherche auch wieder deine Recherche oder deine und andere Personen Recherche zutage getreten, dass es nicht nur sozusagen dieser Deliktgruppe, sage ich mal, zuschlagende Straftaten gab, möglicherweise an dem Abend, sondern auch Körperverletzungsgeschichten sozusagen aufgetaucht sind, die aber in den Prozessen bisher noch keine große Rolle gespielt haben. Kannst du dazu was sagen? Wie verhält sich das genau?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass bei besonders schwerem Landfriedensbruch es grundsätzlich darum geht, dass sich Gewalt aus einer Gruppe gegen Dinge oder auch Personen richtet. Also von daher ist es nicht unbedingt so, dass halt allein durch diese Anklage Angriffe auf Personen da rausfallen. Was aber tatsächlich gemacht wird, ist, dass zumindest am Anfang überhaupt nicht thematisiert wurde, dass es an dem Abend auch gezielte Angriffe auf Menschen gegeben hat. Also im ersten Prozess sagte zum Beispiel der Richter noch, dass es nur durch Glück an dem Abend keine Verletzten gegeben hat. In einem späteren Prozess sagte er dann das noch mal in einer etwas seltsam anmutenden Formulierung, dass er meinte, dass es nur dadurch, man hätte sich vorstellen müssen, wenn jetzt die Linken wie üblich mit ihren Baseballschlägern aus den Häusern gekommen wären, das hätte ja ein Blutbad gegeben. Aber es wird immer nur davon gesprochen, und darauf lautet halt auch die Anklage, dass dieser massive Sachschaden da entstanden ist. Da wird 5 Minuten lang vorgelesen, welches Auto, welche Schaufensterscheibe und welches Gebäude in irgendeiner Weise zerstört wurde. Dass aber da ja auch Menschen verletzt wurden und dass auch die gesamte Gewaltbereitschaft dieser Gruppe sich darauf gerichtet hat, Menschen zu verletzen. Also wir reden davon, dass da Menschen mit Holzlatten, mit Nägeln drin unterwegs waren, mit Totschlägern, mit Messern. Also die Waffen, die danach gefunden wurden, die sprechen eine relativ eindeutige Sprache. Sowas nimmt man nicht mit, man nimmt kein Messer mit, um eine Scheibe kaputt zu machen.
Oder ein Auto zu stechen.
Möglicherweise auch das. Also wobei es schon aus dem FKD-Prozess eine relativ eindrückliche Schilderung davon gibt, wie 2 Leute angeblich versuchen, die Axt wieder aus dem Dach eines Kleinfahrzeugs zu ziehen, mit der sie da gerade feststecken, als sie versuchen, vor der Polizei zu fliehen. Also auch sowas soll anscheinend vorgekommen sein.
Aber,
aber grundsätzlich ist es so, dass diese Körperverletzungen und diese gezielte Gewalt gegen Menschen vor Gericht keinerlei Rolle spielt.
Kann man da was machen? Also es gibt ja sozusagen nicht mal Ermittlungsverfahren, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen Körperverletzungs.
Es gibt zumindest keine aktuellen mehr. Es gab wohl, wenn ich das richtig erinnere jetzt an Aussagen teilweise von der Staatsanwaltschaft, gab es zumindest Ermittlungen, die wurden allerdings jetzt quasi nicht weiter verfolgt, sondern es geht nur darum, dass der gesamten Gruppe, die man da festgesetzt hat, dieser besonders schwere Landfriedensbruch vorgeworfen wird, der allerdings natürlich auch Angriffe auf Menschen umfassen kann. Und ich hatte mich dann dazu auch mit einem Strafrechtler unterhalten, und der sagte mir dann, dass es natürlich auch für die Strafe, also für das Strafmaß, ein entscheidendes Kriterium sein kann, ob man jetzt einfach als Gruppe Autos kaputt macht oder ob man halt auch zusätzlich noch versucht, oder Menschen zu verletzen, beziehungsweise das auch tatsächlich schafft.
Und dafür wäre es ja tatsächlich interessant, wie soll ich das formulieren? Es wäre ja spannend sozusagen, wenn für die 200 Personen sozusagen höheres Strafmaß in Anschlag gebracht wird, und es waren aber vielleicht nur 3, ob dann sozusagen da auch Aussagen oder Distanzierung innerhalb der Angeklagtenschaft irgendwie also die Täter sozusagen auch konkret überführt werden könnten. Ne?
Ich glaube nicht, dass da die Täter der Einzelnen, also die konkret Beteiligten, in irgendeiner Weise ermittelt werden könnten. Aber man muss sich ja auch vorstellen, und das wird ja auch sonst immer gesagt, dass diese Sachbeschädigungen nur deswegen möglich gewesen sind, weil die gesamte Gruppe als gewaltbereite Gruppe da nach Konnewitz gereist ist. Und genauso waren diese Körperverletzungen ja auch nur möglich, weil die gesamte Gruppe mit diesem Gewaltwillen da auch eingefallen ist. Also es gab ja auch, im Februar wurden die im Kreuzer veröffentlicht, die entsprechenden Protokolle, die Chatprotokolle der Planung, aus denen klar ersichtlich war, mit wie viel Gewaltbereitschaft da einfach im Vorfeld schon kommuniziert wurde. Also dass da überlegt wurde, welche Waffen nehme ich denn jetzt mit? Dass da kommuniziert wurde, ja klar, das ist eine tödliche Waffe, die ich jetzt mitnehme. Dass davon gesprochen wurde, dass Krieg herrscht und dass im Krieg natürlich alles erlaubt ist. Also es ist nicht so, dass da möglicherweise eine Demo so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, sondern es ist ein gezielter, gewaltbereiter Angriff gewesen.
Spielten diese Protokolle eigentlich bei der ersten Verhandlung eine Rolle?
Die Lesung des Datenordners zur Telekommunikation wurde abgelehnt.
Warum?
Das hat der Richter so entschieden.
Wäre zu langweilig gewesen, oder?
Es wurde von der Verteidigung eingebracht, dass das mehr als ein kompletter Ordner sei.
Ja.
Es ist zu viel.
Aber heißt das dann, dass es im Prozess keine Rolle spielt dadurch, oder?
Das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ich würde aber davon ausgehen, dass Unterlagen, die im Prozess nicht offiziell in die Prozessunterlagen einfließen, jetzt auch natürlich zur Urteilsfindung keine Rolle spielen sollten.
Das klingt irgendwie wie ein starkes Stück.
Ja, noch so eine andere Sache, wo ich mich zumindest als Laie immer frage, warum das so ist. Warum gibt es eigentlich keine Nebenklage? Also so, man kennt das ja aus den größeren Prozessen, NSU etc., wo die Nebenklage ja tatsächlich also auch so aus für die Hintergründe des Prozesses gewisse Zusammenhänge, die es oft zu klären gilt etc., eine wichtige Rolle spielt, weil die nämlich im Zweifelsfall die richtigen Fragen stellen, auf die meinetwegen eine Staatsanwaltschaft nicht kommt oder daran kein Interesse hat, weil es irgendwie für deren Arbeit keine Rolle spielt oder so. Aber kannst du sagen, warum es in dem Prozess jetzt keine Nebenklage gibt?
Ich weiß nicht genau, warum sich, es gibt anscheinend mehrere Personen, die möglicherweise eine Nebenklage in Betracht gezogen haben. Man muss aber sich vor Augen führen, dass für eine Nebenklage so eine Situation auch total belastend ist.
Klar.
Also wenn die jetzt auch 80 Mal da sitzen, dann ist das eine deutliche Anstrengung. Und in dem Fall ist es sogar so, dass es für sie eine Anstrengung wäre, bei der sie gar nicht so viel ausrichten können, denn bei diesen Rechtsgesprächen hat eine Nebenklage kein Stimmrecht. Das heißt, wenn sich die anderen Beteiligten vorab darauf einigen, wenn die irgendwas sagen, dann gibt es Bewährung. Dann kann die Nebenklage sich zwar darüber beschweren, es wird aber nichts daran ändern, dass das so erstmal vonstatten läuft. Und wenn dann halt natürlich diese Aussage kommt, kann die Nebenklage zwar Fragen stellen, ändert aber nichts an der vorherigen getroffenen Vereinbarung.
Ja, aber möglicherweise an der öffentlichen Wahrnehmung sozusagen und auch an der öffentlichen Aufarbeitung des Geschehens. Also ja, ich will jetzt hier, wir müssen ja uns jetzt hier nicht streiten, du bist ja auch nur Berichterstatter.
Aber die Rolle haben ja tatsächlich auch Medien oder vor allem der Kreuzer übernommen, ne? Und ich kenne das auch aus anderen Prozessen, zum Beispiel der Prozess gegen die Mörder von Kamal, da waren drei sehr gute und bekannte Nebenklagevertreter, aber die haben natürlich den Prozess auch sozusagen befeuert, haben Beweismittel vorgelegt und haben Zeugen befragt und das wäre ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Prozess gar nicht so richtig möglich, ne?
Vermutlich wäre das eher nicht in dem Ausmaß möglich.
Dann klingt das alles ganz schön bedrückend oder nicht zufriedenstellend. Und die große Frage, glaube ich, die sich viele Leute stellen und entsprechende Gerüchte kursieren ja jetzt nicht erst seit gestern im Netz, ist die Frage sozusagen, wer hat dieses Ding angezettelt? Wie ist es passiert? Gibt es denn irgendeine Perspektive, das ist viel Kaffeesatzleserei, dass man sich dieser Frage noch nähern kann im Zuge des Prozesses? Oder erwartest du eher, dass das jetzt sozusagen so abgefrühstückt wird? Mit diesen
bis zum Prozess 100 oder wie viel immer, 80 wahrscheinlich. Ne?
Also aktuell, wenn das so weiter so läuft, gehe ich nicht davon aus, dass das eine wesentliche Aufarbeitung der Hintergründe und der Planung mit sich bringen wird. Wobei es natürlich so ist, dass es noch mehrere Prozesse geben wird, bei denen Angeklagte dann da sitzen werden, die eindeutig einer gewaltbereiten Szene, rechten Szene, auch gewaltbereiter Neonazi-Hooligan-Szene zuzuordnen sind, bei denen man auch weiß, dass das aktive rechte Netzwerke in Leipzig und im Leipziger Umland sind. Ich gehe jetzt allerdings nicht davon aus, dass die sich entsprechend äußern werden. Na klar, wir haben das zusammen geplant und dass da einfach sowas jetzt bei rauskommen wird. Es ist halt einfach so, dass durch diese Aussagen, die wir bisher haben, sehe ich eigentlich immer nur das bestätigt, was vorher, was quasi im ersten Prozess öffentlich geworden ist. Wo sich zum Beispiel die Gruppe getroffen hat, wie sie angereist ist. Wenn darüber gesprochen wird, inwiefern man Nachrichten bekommen hat, dann wird immer darauf hingewiesen, dass das Handy, von dem man damals, auf das man damals die SMS bekommen hat, das hat man halt nicht mehr. Deswegen, das war ja auch eine unbekannte Nummer, von der man die Nachricht bekommen hat, wo man hinfahren soll. Also da wird keine konkrete Nachforschung betrieben.
Nicht zufriedenstellend.
Richtig, was ja sozusagen die politische Forderung oder auch die antifaschistische wäre, ne? Genau, dass man über die Hintergründe noch was erfährt und die Organisatoren. Gibt ja nur Mutmaßung.
Vielleicht zum Ende hin noch die Frage sozusagen nach den Rahmenbedingungen. Du hast ja schon erwähnt, im ersten Prozess gab es sozusagen einen übervollen Saal. Wie ist es inzwischen? Gibt es noch Aufmerksamkeit öffentlich? Und zweitens, bringen diese Angeklagten eigentlich auch Unterstützer mit?
Im ersten Prozess war es tatsächlich so, dass da auch Menschen im Publikum saßen, die relativ eindeutig als Unterstützer der Angeklagten zu erkennen waren, die dann teilweise auch in rechter Szenekleidung da saßen oder andere Prozessbeobachter entsprechend angepöbelt haben. Sowas ist jetzt allerdings auch seitdem nicht nochmal vorgekommen, was natürlich auch immer mit einer gewissen Professionalisierung möglicherweise zu tun hat. Also wie gesagt, wir hatten ab dem zweiten Prozess ein Schema und ab dem zweiten, der zweite Prozess wurde halt geführt von einem wirklich erfahrenen rechten Szeneanwalt, der im NSU-Prozess da entsprechend auch sich einen großen Namen gemacht hat, will ich mal sagen. Von daher gibt's quasi keine rechten Zuschauer mehr. Allerdings gibt es aktuell eigentlich fast gar keine Zuschauer. Also weder von der Presse noch generell sonstige Besucher. Als Pressevertreter habe ich das Gefühl, kann mir immer auf diesen 15 reservierten Presseplätzen meinen Platz aussuchen. Und von den restlichen Plätzen, da finden sich dann manchmal noch so ein, zwei Jurastudenten oder Studentinnen ein oder vielleicht nochmal ein, zwei Leute, die sich dahin verirren, das angucken. Aber eine große öffentliche Beobachtung des Ganzen findet nicht statt.
Möglicherweise auch daran liegt, dass die Termine nicht bekannt sind. Fällt mir jetzt gerade noch ein. Ne? Also wenn man sozusagen Termine eine Woche vorher spreaden würde, vielleicht würden sozusagen Beobachterinnen oder interessierte Anwohnerinnen auch kommen. Ne? Oder gibt es eine Plattform oder gibt es sozusagen auch die Kennung, wann die Prozesse stattfinden? Also bei dir klar, ne? Aber
es gibt keine öffentlichen Prozesslisten meines Wissens nach. Okay. Ich weiß nicht genau, ob man, wie das mit den Aushängen am Amtsgericht selbst ist, ab wann die da einsehbar sind, aber diese längerfristige Planung, also diese 2-3 Wochen vorher, wie dann teilweise Presse informiert wird über aktuelle Prozesse, die gibt es, glaube ich, nicht.
Wäre das wünschenswert?
Ist das verboten oder was? Nö, ne? Also so jetzt zu sagen hier, Konnewitz-Prozess, so und so viel der Tag, dann und dann? Ist wahrscheinlich nicht, oder?
Also nein, man kann zu Prozessen mobilisieren, man müsste es wahrscheinlich einfach nur machen, ne? Und ja, wenn man das tun würde, würden jetzt wahrscheinlich auch keine 50 Leute kommen, sondern vielleicht 2 oder so, aber
immerhin. Davon ist vermutlich auszugehen.
Und das, aus deiner Sicht wäre das auch wünschenswert, dass sozusagen wieder ein bisschen mehr Öffentlichkeit sozusagen Anteil nimmt.
Ich habe schon das Gefühl, dass es durchaus von Vorteil wäre, wenn mehr Menschen sich das generell einfach mal angucken und sich da auch selbst einfach ein Bild von machen. Also ich hatte jetzt vor einiger Zeit bei einem Prozess war dann noch ein Vertreter vom Spiegel zufällig da, weil er halt gerade in Sachsen war, hat gesagt, er guckt sich das an. Unser Prozess lief und ich meinte noch zu ihm, okay, jetzt wart mal ab, in einer Stunde sind wir hier raus. Na, er war halt vollkommen verwundert und eine Stunde später waren wir da raus. Also, dass man sich vielleicht auch selbst mal einen Eindruck davon verschaffen kann, wie laufen diese Prozesse gerade ab. Im letzten Prozess, der lief nach Jugendstrafrecht, wurde dann natürlich auch direkt zu Beginn von der Verteidigung der Antrag gestellt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das wurde in der zweiten Hälfte des Prozesses auch tatsächlich dann für circa eine halbe Stunde gemacht. Aber grundsätzlich dieses Verfahren davor mit den Verfahrensabsprachen und inwiefern den Aussagen irgendwie keinen wirklichen Aufklärungswert haben, das kann man sich natürlich trotzdem angucken.
Was ist deine Prognose? Vielleicht jetzt wirklich die allerletzte Frage. Wie lange könnte das noch dauern? Dieser ganze Komplex?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und da möchte ich eigentlich auch nicht in der Haut vom Amtsgericht stecken.
6 von 80 Prozessen circa, die am Amtsgericht Leipzig stattfinden, plus weitere im Leipziger Umland, plus FKD-Prozesse in Dresden.
FKD in Dresden, plus Prozess in Grimma, in Eilenburg.
Genau, okay. Also ein Jahr kann man wahrscheinlich mindestens noch rechnen.
Ich frage mich auch, nach welchen Kriterien gerade die Angeklagten zusammengestellt werden und wie da jetzt überhaupt die Reihenfolge festgestellt wird. Also man hat jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, ganz am Anfang, da werden jetzt mal so ein bisschen Versuche mit Menschen gemacht, bei denen man weiß, ach, die gehören irgendwie dazu, aber sind jetzt keine großen Nummern. Und jetzt mal gucken, was dann jetzt passieren wird, wenn dann jetzt wirklich stadtbekannte Rechtsextreme da irgendwann auf der Anklagebank sitzen werden.
Gibt's da schon was? Gibt's da schon ein Datum?
Bisher nichts.
Ja, also es werden immer nur so die näher liegenden Prozesstermine veröffentlicht.
Also für dieses Jahr war es das. Im Januar werden wieder 2 Prozesse meines Wissens nach mindestens laufen, beide allerdings nach Jugendstrafrecht.
Das heißt, beide werden von vornherein möglicherweise ohne Öffentlichkeit geführt?
Möglicherweise.
Also es wird wahrscheinlich beantragt werden und dann wird der Richter oder die Richterin darüber
Als ich beim Amtsgericht angefragt hatte, wie das denn bei diesen Prozessen ist, ob da die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, wurde ich stattdessen vom Pressesprecher des Amtsgerichts mehrfach gefragt, warum ich denn überhaupt von den Terminen weiß. Er hat ja noch gar keine offizielle Liste rumgeschickt. Ich habe keine eindeutige Antwort darauf bekommen.
Ja. Gut.
Okay.
Ambivalentes Fazit, würde ich sagen.
Ja.
Unter diesem Prozesskomplex. 11. Januar. 6 Prozesse sind bisher gelaufen.
Ja. Und es wirkt etwas eingespielt und nicht besonders, jetzt sage ich es wieder, zufriedenstellend.
Genau. Zumindest aus antifaschistischer Perspektive, die wir hier einfach mal vertreten.
Richtig. Man kann nachlesen, und zwar auf der Website des Kreuzers, regelmäßig Berichterstattungen zu den Prozessen und auch wie von dir schon erwähnt, den Leak der Chat-Protokolle oder die Veröffentlichung der der Kommunikationsprozesse zwischen den Tatbeteiligten und auch eine schöne Grafik, die das Netzwerk sozusagen auch abbildet. Genau, macht es einfach mal und wir können ja probieren, hier auch quasi Prozesstermine, so wie wir sie wissen, zu verkünden. Danke, Eiko, für die Standhaftigkeit, Ausdauer und für das Interview.
Ja, danke.